Die Wandelwerke haben eine Mission, den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gefunden werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Wandelwerker-Podcast-Folge. Heute mit einem sehr spannenden Thema, das Thema Hautschutz und Hauterkrankungen. Und das ist natürlich kein Themengebiet, wo jetzt Wandelwerker-Spezialist ist. Deswegen holen wir uns einen Spezialisten hier ins Haus. Und ich freue mich, dass recht herzlich jetzt hier den Dr. Michael Giener zu Besuch haben. Wer das ist und welche Expertise er mitbringt, würde er jetzt euch selbst erzählen. Michael, bericht mal, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Stefan, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier in Wuppertal, in tollem Studio. Ich bin ein Berufsdermatologe und Arbeitsmediziner. Was bedeutet das? Das erkläre ich gerne. Berufsdermatologie, das ist ein großes Fachgebiet, was sich mit Schutz und Prävention von der Haut beschäftigt. Es geht darum, dass keine Berufskrankheiten entstehen auf dem Hautgebiet. Diese sind sehr oft eine der am häufigsten angezeigten Erkrankungen in Deutschland, sind Hauterkrankungen. Mhm. Wir können später noch genauer dazu
was
sagen. Was ich zurzeit mache, ich bin Referatsleiter in IPA, das ist Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der DGUV. DGUV, Abkürzung Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Ich glaube, sollte jedem bekannt sein, der diesen Podcast zuhört.
Ich hoffe.
Also wir sind eine von drei Instituten, zusammen mit IFA und IAG. IPA hat aber einen speziellen Schwerpunkt, das ist Arbeitsmedizin und Forschung in diese Richtung. Wir arbeiten auch interdisziplinär, es gibt mehrere Abteilungen bei uns, unter anderem die Abteilung für Epidemiologie, für Allergologie und Immunologie, Medizin, Toxikologie und auch wichtige Teil molekulare Biologie.
Also ein sehr großes Spektrum kann man schon sagen, ne? Was da
genau
abgedeckt wird.
Ja. Es geht darum, dass man tief die Fragen auch eingehen möchte und verschiedenen Blickwinkel die erforschen möchte.
Hm. Das Thema, wo wir heute mal ein bisschen genauer raufschauen wollen, was ja auch dein Kernthema ist, wenn ich richtig verstehe, ist das Thema ja Hauterkrankungen auch, ne? Und Hautschutz.
Genau.
Und vielleicht kannst du mal ganz kurz so ein bisschen erzählen aus deiner Erfahrung heraus, welche Hauterkrankungen beobachtest du aktuell in der Arbeitswelt? Ja, also welche Erkrankungen kommen am häufigsten vor?
Mhm. Grob kann man die in zwei Einheiten teilen. Einerseits sind das die entzündliche Hauterkrankungen und hier dominieren Handekzeme. Von daher Handekzeme, die durch Hautirritation entstehen oder auch Allergie.
Mhm.
Aus der anderen Seite haben wir eine große Gruppe von Berufskrankheiten. Das ist der weiße Hautkrebs, das durch Beruf entsteht, mhm, und vor allem durch UV-Licht.
Mhm. Und würdest du sagen, gibt es da welche Veränderungen im Laufe der Jahre, wo vielleicht Schwerpunkte, sage ich mal, jetzt stärker geworden sind bei bestimmten Hauterkrankungen oder ist es eigentlich so immer das Gleiche?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich sehe die Tendenz, wir haben in den leider nicht gute Entwicklungen von den Meldungen in Deutschland. Wir haben beobachtet bei den entzündlichen Hauterkrankungen, das ist die BK5101, gehen die Meldungen leider zurück.
Okay.
Wir denken an viele Ursachen. Natürlich Prävention ist relativ gut in Deutschland, ja, im Vergleich zu vielen Ländern. Allerdings, es gibt auch andere Probleme, wahrscheinlich mit dem Meldungsverfahren per se. Und deswegen muss man hier agieren, muss man diese Verfahren, wie was wir haben, optimieren und nochmal so gestalten, dass Berufskrankheiten gemeldet werden.
Ja.
Bei dem Hautkrebs, da bin ich zufrieden, würde ich so sagen. Viele Dermatologen melden das regelmäßig und es gibt fast 10.000 Anzeigen pro Jahr, was seit Einführung dieser BK in 2015 geschehen. Mhm. Das ist eine gute Zahl. Mindestens die Hälfte wird anerkannt. Also das ist eine der wichtigsten Berufskrankheiten in Deutschland.
Mhm. Also im Hautschutz sind wir auf einem guten Weg, sagst du, ne? Bei dem anderen wird zu wenig gemeldet. Du sagst ja gerade, vielleicht ist der Meldeweg auch so schwierig. Was könnten die Hürden da sein?
Wir diskutieren in unseren Arbeitsgruppen und Qualitätssicherung mehrere Probleme. Einerseits ist das Meldewesen per se, dass es sehr bürokratisch gestaltet ist. Ja. Man muss ganz viel ausführen und das nimmt die Zeit. Du weißt, wie das bei dem Hautarzt ausschaut. Meistens hat er nicht mehr Zeit als 5 Minuten pro Patient. Ja. Wenn 5 Minuten ist doch gut. Ja. Und wenn da noch irgendwelche bürokratische Sachen dazu kommen, das wird nicht ausgefüllt. Deswegen, die Idee ist natürlich, das zu ein bisschen schlanker zu machen. Andererseits ist natürlich auch der Zugang zu den Hautärzten sehr schwierig. Die Versorgung in Deutschland leider, in dem Hinblick geht, weg runter.
Ja.
Und da haben wir noch viel zu tun. Das muss natürlich auch politisch angegangen werden, aber diese Versorgung sollte verbessert werden. Wenn jemand nicht zu dem Hautarzt geht, kann diese Hauterkrankung auch schwer erkannt werden.
Und das, was dran gemeldet werden.
Ja. Ja. Und da gibt es auch Hinweise, auch positive, denke ich. Das, was ich angesprochen habe, dass möglicherweise auch Prävention hier eine Rolle spielt. Ja. Dass wir doch einen Erfolg hatten und deswegen ein bisschen diese Zahlen nach unten gehen. Aber würde ich insgesamt hier skeptisch sein und sagen, vor allem wird leider nicht gemeldet, nicht genug gemeldet. Und das ist ein Plädoyer auch hier, dass man sich um die Hauterkrankungen kümmert und die meldet.
Ja, also kann ich nur untermauern. Ne? Also gerade solche Sachen, die kommen ja nicht von heute auf morgen, merkst du das mit der Zeit. Ne? Also von daher ist das schon sinnvoll, das auch screenen zu lassen zwischendurch. Wir haben es bei uns damals im Unternehmen, wir hatten eine Betriebsärztin, die hat das bei uns so ein bisschen mitverfolgt. Die war auch kein Hautarzt, ne? Aber die ist trotzdem ein bisschen mitgemacht. Wir hatten auch bei Safety Days immer so einen Hautscan. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie zielgenau es ist, das weiß ich jetzt nicht, ja. Aber zumindest war es immer angeboten.
Ja, ich denke, du denkst an sogenannten Dermalux, das haben wir bei uns auch gehabt. Man zeigt damit, wie gut Hautschutz oder Desinfektion, das kann man für verschiedene Zwecke verwenden, eingetragen wird.
Ja.
Aus der anderen Seite, du spielst auch ein sehr wichtiges Thema an, welche Rolle Betriebsärzte und Betriebsärztinnen hier haben. Und das, finde ich, ist immer wichtiger, das zu betonen, dass es auch entscheidend ist. Na, die sind oft die Ersten, die diese Problematik sehen am Arbeitsplatz.
Ja.
Und wir sehen leider, dass zu wenig von deren Seite gemeldet wird. Das ist natürlich sehr speziell, muss man manchmal ein bisschen tiefer gehen. Diese bürokratische Seite ist auch nicht mehr vorhanden. Aber das ist auch wichtig, dass die Leute am Arbeitsplatz sehen und in diesen Bedingungen und auch eine Hauterkrankung erkennen, dass das auch gemeldet wird.
Das ist ja bei Betriebsärzten schon ganz spannend. Ne? Auch da haben wir den großen Fachkräftemangel. Ne? Und auch da gibt es, glaube ich, gute und sehr gute. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, glaube ich, ne? Wo man auch gucken muss.
In jedem Bereich kann man das.
In jedem Bereich, genau. Ja. Das gilt für Ärzte, das gilt für die Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Das ist in jedem Bereich. Ne? Ja. Lass uns vielleicht einmal gucken, ob es bei Branchen oder Berufsgruppen irgendwelche Besonderheiten gibt. Also gibt es aus deiner Sicht, sag ich mal, Berufsgruppen, Branchen, wo man sagt, okay, die haben jetzt besondere, sag mal, also Risiko für Hauterkrankungen. Ich denke mal so ein bisschen, also alle haben so ein bisschen den Bau vor Augen wahrscheinlich, ne? Das sieht man oftmals auf dem Dach, alle Oberkörper frei, die Sonne knallt schön rauf. Ne? Vielleicht ist da wahrscheinlich ja. Vielleicht, ja.
Ja.
Oder gibt es noch andere Bereiche? Erzähl mal ein bisschen.
Du hast schon einen großen Bereich genannt. Letztendlich ist das so, wenn es um entzündliche Hauterkrankungen geht, das sind Berufe, die Hautbelastung haben. Dazu gehört natürlich Bau. Ja. Die haben ganz viele Gefahren, Gefahrstoffe und auch irritierende Stoffe, die dann auf die Hände draufkommen. Aber auch solche Berufe wie im Nahrungsmittelbereich, Gesundheitswesen, Floristen, Friseure, das sind so typische Berufe, wo diese Hautbelastung besteht. Und hier ist das Stichwort Feuchtarbeit. Feuchtarbeit kann man so definieren, dass das einfach ein häufiges Händewaschen ist, Kontakt mit Wasser und den Stoffen, die auch wasserlöslich sind. Mhm. Zwischendurch werden auch die Handschuhe, okklusive Handschuhe getragen. Das führt dazu, dass einfach die Haut belastet wird und auf die Länge führt das zur Entstehung von diesen entzündlichen Hauterkrankungen.
Ja, Friseur ist ganz spannend übrigens, also in einem Beruf. Ich hatte als Student, konnte man einmal auf Creditjagd, ne, musste immer die Credits herholen. Und da gab es halt wirklich ein Labor, das war muss man vor Ort gehen zu den Friseuren und musste quasi stoppen, wie lange haben die ihre Handschuhe an, sind sie aber feucht. Aber das war wirklich schon Ewigkeiten her, ne? Aber weißt du, haben wir da gesessen mit in der Stoppuhr. Ja. Und wenn die quasi angefangen haben, sich ne, anzuziehen oder Nassarbeiten zu machen, wurde mal die Zeit gestoppt. Ja. War ganz angenehm, konnte selbst die Haare schneiden lassen, wenn man schon mal da war. Ne? Aber
wir können auch später ein bisschen über Handschuhe sprechen, aber das ist wichtige Sache, was du gesagt hast, weil unsere Wahrnehmung von dieser Feuchtarbeit sich ein bisschen verändert hat zu damaliger Zeit. Mittlerweile haben wir auch einige Studien, die zeigen, dass das Tragen von Handschuhen alleine kein erhöhtes Risiko ist.
Ja.
Das ist eher das, dass man quasi die Handschuhe trägt und dazwischen noch andere Tätigkeiten hat, wo die Hautbelastung vorhanden ist und dann wieder die Handschuhe anzieht. Und das verstärkt quasi diese Effekte, die durch Händewaschen entstehen.
Ich habe jetzt 12 Jahre her. Das ist ja ein bisschen mehr. Ne?
Genau. Das, du kennst natürlich sehr gut.
17 Jahre steht. 17 Jahre her.
Ja. Ja. Also die neue TRGS, also technische Regel für Gefahrstoffe, 401, die beschäftigen sich mit der Haut.
Ja.
Und diese wurden 2022 aktualisiert. Und da ist auch das explizit beschrieben, dass das alleinige Tragen von Handschuhen kein erhöhtes Risiko mehr darstellt. Das basiert genau auf diesen Studien, worauf ich, die ich jetzt erwähnt habe. Meistens ist das so, dass diese Mischbelastung ein Problem ist.
Ja. Hände waschen ist ein ganz gutes Thema, der Winter kommt. Ne? Also man könnte auch Corona als Beispiel nehmen. Aber guck mal, vielleicht auch im Winter mal rauf. Ne? Da soll man uns auch die Hände waschen. Ne? Also wenn man sich viel Hände wäscht, hat das einen Einfluss? Also wenn ich mich oft auch als vielleicht auch privat, aber wenn ich kein Friseur bin oder ähnliches, oft mir die Hände wasche, hat das auch eine Auswirkung auf die Gesundheit der Hände? Und ja, welche Rolle hat auch vielleicht Desinfektion? Das ist ja auch ein strittiges Thema manchmal, glaube ich. Ne?
Beide sehr wichtige Fragen. Also Händewaschen hat natürlich Einfluss auf die Haut. In der Pandemie, Corona-Zeiten sind zum Glück schon vorbei, kommen immer wieder. Ja, deswegen müssen wir vorbereitet bleiben auf die nächste Pandemie, leider. Aber auch in Winterzeit. Händewaschen ist ein wichtiges Instrument zur Infektionsprävention. Das ist auf jeden Fall da. Aber das häufige Händewaschen führt dazu, dass auch die Lipide aus der Haut ausgespült werden und auch die Hautzellen verändert werden, was die Hautbarriere angreift.
Ja.
Dadurch auf die Länge können die Handekzeme entstehen. Also das macht Unterschied, ob ich nur 5-mal pro Tag meine Hände wasche oder 40-mal.
Ja.
Wie in manchen Berufen das ist. Natürlich, ich rede zu meinen Studenten oft so, Sie können Ihre Hände 10-mal waschen, aber duschen Sie sich 10-mal pro Tag. Ja. Und manchmal nach dem Duschen schon alleine merkt man auch, dass die Haut trocken wird.
Das stimmt. Und so, ne?
Dass diese Effekte kann man genauso auf den Händen sehen. Und vor allem auf den Handrücken und Fingerzwischenräumen. Da, das sind so Prädilektionsstellen, wo sich die Ekzeme ausbilden. Und zwar deswegen, weil die Haut deutlich dünner dort ist und empfindlicher.
Ja. Und Desinfektion?
Desinfektion, wir haben immer mehr Ergebnisse dazu. Also die Studien zeigen, dass das deutlich weniger Haut angreift als Hände waschen.
Okay, wir haben, spannend, hätte ich nicht gedacht.
Ja, genau. Also das ist wichtig, das zu wissen. Und ich merke auch in meiner täglichen Beratung, dass dieses Wissen auch nicht vorhanden ist. Es geht darum, dass alkoholische Desinfektionsmittel, die spülen diese wichtigen Hautlipide nicht raus. Hm. Und dadurch bleibt ein gewisser Schutz erhalten. Mehrere Studien haben auch gezeigt, das war um Jahre 2000, nach der Einführung von Händedesinfektion in den Krankenhäusern, wo man getestet hat, die Leute, die nur die Hände gewaschen haben und diejenigen, die Hände gewaschen haben und desinfiziert haben, dadurch auch Händewaschfrequenz reduziert wurde. Mhm. Diese Gruppe hat deutlich weniger Probleme mit der Haut gehabt.
Also das ist spannend. Das ist
also insgesamt.
Großes Learning für mich heute jetzt hier.
Wichtig. Ja. Also Händedesinfektion führt nur zu leichter Hautreizung. Was die Leute aber merken bei Händedesinfektion, das ist oft so ein Gefühl von Brennen oder manchmal kommt auch eine Rötung.
Ja.
Das ist eine Rötung ist normal eine physiologische Antwort der Haut quasi auf Kontakt mit Alkohol. Brennen kann entstehen dann, wo die Haut schon ein bisschen angegriffen ist und das demarkiert quasi oder zeigt uns, dass das etwas schon mit der Hautbarriere nicht in Ordnung ist.
Ja.
Aber per se kann man weiter desinfizieren und meine Patienten, die berate ich auch immer so, dass sie mehr desinfizieren sollen, statt Hände waschen. Dadurch bessern sich auch diese entzündliche Hauterkrankung.
Okay, das ist spannend zu wissen. Weil ich nämlich so, was das Waschen und Desinfizieren betrifft, gerade im Lebensmittelbereich. Ne? Also wir haben ja einige Kunden auch aus der Schokolade oder Keksherstellung und so weiter. Das ist ja wirklich, wenn man da reinkommt, muss man halt immer Hände waschen kurz und Hände desinfizieren. Ne? Mhm. Das machen die halt schon relativ häufig in meiner Wahrnehmung.
Ja. Das ist ein besonderes Bereich. Ne? So muss man sagen, wir Arbeitsmediziner und auch Berufsdermatologen, wir empfehlen, wenn es möglich ist, statt Hände waschen, Hände zu desinfizieren. Das geht dann, wenn natürlich die Hände nicht verschmutzt sind oder auch von hygienischer Seite das zugelassen wird. Natürlich, wenn der Hygieniker sagt, in diesem speziellen Bereich, dass beides notwendig ist, dann ist das so. Hm. Unsere Erfahrung ist auch, und das können auch einige Kollegen bestätigen, hier ist BGN, also Berufsgenossenschaft für Nahrungsmittel.
Genau.
Da sehr gut informiert und hat gute Präventionsstrategien dazu, dass es trotzdem nicht immer notwendig ist.
Mhm.
Ja, und man kann mit guter Gefährdungsbeurteilung und Platz, Arbeitsplatzanschauung diese Prozeduren ein bisschen umstellen und dadurch Hautgefährdung reduzieren.
Okay, das ist spannend. Lass uns mal weggehen von der BGN, vielleicht mehr Richtung BGRCI, also Chemiebereich. Dann haben wir auch einige Kunden. Und zwar Umgang mit Gefahrstoffen. Ich komme ja selbst auch aus der Chemieindustrie, war damals ja auch schon mal gesprochen, als Sicherheitsingenieur tätig. Von daher ist ja auch daran spannend hinzuschauen, wenn ich eh schon im Alltag viel mit Gefahrstoffen arbeite. Ja, also wirklich mit diversen Formen. Da gibt es ja genug Gefahrstoffe, die mittlerweile am Markt sind, wo wir mit arbeiten auch. Aber gerade in der Chemieindustrie kommt es da sehr häufig vor. Ja, also wie beeinflusst denn eigentlich so ein Gefahrstoff oder die Gefahrstoffe, die es so üblicherweise gibt in der Produktion? Wie beeinflussen die denn die Hautgesundheit?
Mhm.
Und wie schützen wir unsere Haut davor? Gibt es ja auch eigentliche Möglichkeiten. Was ist denn ein guter Schutz Jetzt mehrere Fragen einer.
Ich versuche alle in einem Satz zu beantworten.
Dürfen wir zwei sein.
Ja. Also, danke für diese wichtige Frage. Gefahrstoffe, das ist ein breites Thema. Und am besten ist, wenn Gefahrstoff nicht auf die Haut kommt, das ist die beste Strategie. Ja. Ich muss hier eine Rede für Gefährdungsbeurteilung und den Stopp-Prinzip, den kennen wahrscheinlich alle, die diesen Podcast zuhören. Also die Prävention nach dem Stopp-Prinzip bedeutet Substitution, dann technische und organisatorische Maßnahmen und am Ende personenbezogene Maßnahmen. Deswegen, diese gleichen Prinzipien gelten für die Haut. Sie sind gut in TRGS 401 beschrieben und auf Basis von diesen soll eine Gefährdungsbeurteilung erfolgen. Erst dann, wenn alle diese Präventionsstrategien ausgeschöpft wurden, dann kommen unsere PSA, also Handschuhe, und personenbezogene Maßnahmen wie Hautschutzmittel in Frage. Also das ist an allerletzter Stelle.
Ja.
Ich würde immer dazu tendieren, muss man zuerst Substitution und technische und organisatorische Mittel ausschöpfen, bis wir dann direkt mit dem Gefahrstoff arbeiten. Aber das weißt du natürlich sehr, sehr gut. Wenn man aber Kontakt hat, dann ist wichtig zu wissen, was für ein Stoff das ist. Es gibt natürlich tausende verschiedene Gefahrstoffe. Kann ich entsprechende Schutzhandschuhe nutzen, die diesen Kontakt dann verhindern? Und wenn nicht, dann welche andere Maßnahmen ich machen kann? Meistens erlaubt ist Kontakt zu den Gefahrstoffen, die nur leicht reizende Wirkung haben. Da können wir unter anderem auch Hautschutzmittel verwenden. Aber ich würde immer an erster Stelle Schutzhandschuhe stellen, weil dadurch wirklich Kontakt verhindert werden kann. Die leicht irritierende Stoffe wirken sich aber langfristig auch auf die Hautgesundheit. Die führen zu Austrocknen, auch Hautbarrierestörung und können zu Entzündungen führen. Langfristig können sich auch Allergien ausbilden. Also wir haben viele berufsbedingte Hauterkrankungen, die auch mit Allergien einhergehen. Ein wichtiger Faktor, das zu einer Allergie prädisponiert, ist genau eine Entzündung der Haut durch Irritation. Ja. Also dann, wenn eine Haut irritiert ist, bilden sich leichter Allergien aus. Welche Stoffe machen die Allergien am häufigsten? Das, was wir sehen, das sind vor allem Konservierungsstoffe, das sind auch die Mittel, die zum Beispiel in Kleber enthalten sind, wie Acrylate, ist ein großes Thema. Epoxide, das kennst du auch, das ist auch ein wichtiges Thema. Auch einige Produkte, die zum Beispiel in Kühlschmierstoffe enthalten sind. Also wichtig ist, an erster Stelle dazu zu führen, dass kein Kontakt mit diesen Stoffen entsteht. Zweitens, guter Schutz, vor allem Handschuhe vorhanden sind. Und als letzte Maßnahme kann man natürlich dann noch Hautschutzmittel nehmen, aber das ist wirklich als letzter Einsatz.
Ja. Man hat ja früher, wenn man früher auf der Baustelle war oder gestrichen hat, hat man ja quasi, wenn die Hände verschmutzt waren, hat man ja mit Lösemittel die Hände sauber gemacht.
Oh ja, das kenne ich.
Das gibt es wirklich nicht mehr ganz so viel. Ich habe letztens im privaten Bereich eine Wohnung mit einem Haus besichtigt. Da stand auch quasi neben der Farbe und oben noch das Top-Reinigungsmittel. Ja. Vielleicht nochmal für die, die ja noch nicht so den Blick geschärft haben. Was kann denn passieren? Was sind denn Folgen, wenn ich genauso unglücklicherweise meine Finger reinige mit Aceton oder Ähnlichem?
Ja, also, wieso verwende ich in Beruf seine Lösemittel, kann man sich auch fragen.
Ja, genau, ja.
Was da, weil das einfach alles entfernt. Das entfernt auch die Haut.
Ja. Der Fleck ist weg, die Haut auch. Ja.
Genau, so ist das. Ne? Anderes kann man nicht sagen. Also das sind sehr aggressive Mittel und ein Kontakt mit denen muss auf jeden Fall vermieden werden. Zudem, Lösemittel können auch andere Berufskrankheiten verursachen. Also die können dann durch die Haut aufgenommen werden in den Körper und dann später langfristig auch andere Berufskrankheiten verursachen.
Ja.
Es gibt mehrere noch in Deutschland, die anerkannt werden durch Kontakt mit den Lösemitteln.
Ja.
Deswegen muss man aufpassen natürlich, was für ein Stoff das ist. Und ich würde generell sagen, nein, das darf nicht mehr geschehen. Wir haben jetzt auch andere moderne Reinigungsmittel, die diese Verschmutzungen auch entfernen können. Und wenn es möglich ist, dann soll die Haut so schonend gereinigt werden wie möglich.
Ja. Wir haben jetzt schon ein paar Mal so anklingen lassen, also die Verantwortung des Arbeitgebers ist ja dafür sorgen, dass das nicht passiert, dass wir auch genug, sag ich mal, das Stoppprinzip einhalten, zumindest wenn das nicht greift, zumindest die PSA haben an der Stelle. So, der Arbeitgeber hat also sehr viel Verantwortung. Es gibt aber auch, fernab davon, die Eigenverantwortung des Mitarbeiters.
Absolut.
Ja. Wie ist denn so deine Sichtweise darauf, warum kommt das manchmal nicht an? Ich erinnere mich an einen Fall, und zwar ein Unternehmen, da wurde die Permeationszeit der Handschuhe damals falsch eingestuft. Mhm. Man hat gesagt, okay, die Permeationszeit, in der Theorie war es damals bei denen so gewesen, der Denkweise, die Permeationszeit stoppt, wenn ich den Handschuh ausziehe. So, dann hat man das falsch interpretiert und dann wurde es behoben und dann hieß es plötzlich, wie jetzt, ich muss jetzt nach 4 Stunden den Handschuh wechseln.
Mhm.
Das haben die Mitarbeiter gar nicht verstanden.
Mhm.
Das heißt, wie kriege ich es denn hin, dass selbst der Mitarbeiter, denen das mal vielleicht deutlich wird, dass es vielleicht doch unglücklich ist, gerade beim Hautschutz auch, bei anderen Themen ja auch, ne, aber bei diesem Thema zu diskutieren oder auch mal 5 Grad sein zu lassen. Also wie kriege ich das hin, nochmal, denen das mal deutlich zu machen? Hast du da irgendwelche Ideen?
Ideen gibt es ganz viele. Du arbeitest auch in diesem Bereich. ich würde immer darauf zielen, dass man gute Unterweisungen hat, Edukationsmaßnahmen, aber auch Multiplikatoren in den Filmen. Und das ist auch wichtig, wenn ich jemanden sehe, wie er das macht und wenn er das richtig macht und auch zeigt, der wird auch zu einem Vorbild.
Ja.
Also ich denke, Beispiele sind immer besser. Aber das andere ist natürlich, wenn ich verstehe, wieso ich das so machen muss, das erleichtert auch diese Anwendung.
Ja.
Wenn man erklärt, dass die Handschuhe quasi nicht mehr dicht sind und dann auch das vorzeigen kann. Also man kann so einen Test machen mit dem Handschuh, dass man eine Substanz da rein tut und nach gewisser Zeit sieht man, dass diese Substanz aus den Handschuhen rausgeht und dann die Handschuhe zum Beispiel nicht mehr dicht sind. Ne?
Ja.
Dann diese Visualisierung quasi führt dazu, dass ich verstanden habe, okay, dann, wenn ich auch mit solchen Handschuhen arbeite und Kontakt mit dieser Substanz habe, das passiert auch mit mir. Ne? Also die geht quasi auf meine Haut rein und kann mir schaden.
Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Also die ist sehr naheliegend, glaube ich, aber ist doch in der Nutzung sehr fern. Ne? Aber bevor ich jetzt Unterweisung mache, macht man sozusagen, dass das passiert.
Ja, genau.
Ja. Ja? Also das ist nochmal sehr, sehr einprägsam dann für die Leute.
Absolut.
Auch.
Ja, also wenn die das sehen, man denkt, Schutzhandschuhe, okay, nichts kommt hier hindurch.
Ja.
Nein, das ist genau diese mikroskopische Sachen, sehen wir auch nicht. Und trotzdem, wenn diese Durchbruchszeit überschritten wurde, ist im Prinzip diese Handschuhe nicht mehr brauchbar. Ne?
Ja. Ja, spannend. Wir haben ja gerade schon festgestellt, zwischen meiner Erfahrung, als ich in der Stoppuhr beim Friseur saß, ne, und den heutigen Erkenntnissen, das ist ein Riesenunterschied dazwischen schon, neue Erkenntnisse. Und es kommt ja immer durch gewisse Forschungsprojekte, ne? Dann kommen ja neue Erkenntnisse raus. Gibt es denn aktuelle Forschungsprojekte oder Entwicklungen im Bereich Hautschutz, die du sagst, okay, da macht es Sinn, das besonders hervorzuheben? Also gibt es da irgendwas?
Das ist eine wichtige Frage und hier muss ich dich leider enttäuschen, weil eigentlich gibt es keine gute Weiterentwicklung. Ich vermisse das. Das ist auch wichtig, dass wir diese Forschung betreiben, dass wir hier etwas tun. Aber ganz viel wird in anderen Bereichen investiert. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich als Dermatologe auch das zuschaue, Kosmetologie, das ist vielleicht eine wichtige Sache, aber ich würde mich vor allem aus Leidenschaft als Berufsdermatologe freuen, wenn man auch so viel in Hautschutz investieren würde.
Ja. Das ist nicht ganz so sexy, ne? Mal verkaufen, ne?
So ist das. Trotzdem sehe ich einige positive Entwicklungen im Bereich der Berufsdermatologie. Und was mich auch persönlich interessiert, das ist zum Beispiel die Diagnostik und Molekulardiagnostik. Das ist jetzt ein Phänomenwechsel, was sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, dass wir immer besser verstehen, wie die Erkrankungen entstehen. Und wir können quasi auf Molekularebene schauen, wie sich diese Erkrankungen von sich unterscheiden. Ja. Und welche Muster sie da in diesen Signalwegen haben. Dadurch können wir besser die klassifizieren, aber auch besser therapieren. Mhm. Im Alltag als Berufsdermatologe haben wir, was ich schon angesprochen habe, vor allem mit Handekzemen zu tun. Aber ein Chamäleon, kann man sagen, ja, von dieser Erkrankung ist auch Schuppenflechte. Manchmal kann man im Alltag das nicht unterscheiden. Braucht man wirklich längere Beobachtung oder auch letztendlich ansprechen an bestimmte Medikamente, dass ich diese Diagnose richtig stellen kann. Mhm. Und hier hilft auch solche Molekulardiagnostik. In der letzten Zeit hat man das weiterentwickelt und es gibt auch ein großes Forschungsprojekt, was vom DGUV unterstützt wird, was sich mit dem Einsatz von diesem Molekularklassifikator beschäftigt. Und der dient dazu, dass man zwischen Ekzemen und Psoriasis unterscheiden kann.
Also das ist quasi gerade das, was läuft, ne?
Das ist gerade, was läuft. Das läuft jetzt über die Leitung in Heidelberg, Professor Weishaar, und in Freiburg Professor Eirich. Die sind diejenigen, die das weitgehend nach vorne bringen.
Ja, okay. War schon mal sehr informativ für mich. Ich habe so zwei Sachen mitgenommen. Also eine Frage habe ich noch zum Ende, ne? Aber ich fand das wirklich informativ. Also für mich das Beispiel zu nennen, glaube ich, mit dem Handschuh einfach mal zu zeigen, wie drückt es eigentlich durch mit der Zeit. Mhm. Ja, und ja, also das wird eine Kernbotschaft, unter das Infektionsmittel gar nicht so schädlich offensichtlich ist, wie ich es mir auch vorgestellt habe und wie ich es auch von anderen schon gehört habe. Also schon mal wichtige Kernbotschaften sind dabei gewesen.
Absolut.
Also darf ich schon mal danke für diese geistige Öffnung.
Aber gerne. Ja?
Und jetzt kann natürlich sein, wir haben es gesprochen, aber vielleicht haben auch Menschen nach diesem Podcast das Bedürfnis, und ich hoffe, es ist auch so, sich noch mehr mit dem Thema Hautschutz zu beschäftigen. Wo können die denn Informationen bekommen? Wo können die Hilfe bekommen, wenn es um das Thema Hauterkrankung geht oder halt im besten Fall schon präventiv zum Thema Hautschutz?
Absolut. Ich würde jedem empfehlen, der in einem Bereich arbeitet, was mit Hautbelastung einhergeht, sich zu beraten. Das sollte eigentlich ein Teil der Ausbildung schon sein. Ja. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann kann man viele gute Informationen auch auf den Webseiten von Berufsgenossenschaften finden. Die haben auch zugeschnittene Materialien für die Branchen, wo man sich informieren kann, wie das entsteht, wie kann ich mich auch schützen. Das sind auch wichtige Informationen für SIFAS, aber auch für jeden Beschäftigten und für die Arbeitgeber.
Ja.
Aus der anderen Seite gibt es auch eine Initiative, was in Deutschland durch Berufsverband von deutschen Dermatologen und ABD, Arbeitsgemeinschaft für Berufs- und Umweltdermatologie und Deutschen Dermatologischer Gesellschaft unterstützt wird. Das heißt Haut und Job. Das kann man auch googeln, und da findet man auch einige Informationen über die Hauterkrankungen und wie man mit denen umgehen kann. Wenn jemand merkt, dass er irgendwelche Entzündungen auf der Haut bekommt und denkt, dass das mit dem Job etwas zu tun hat, würde ich empfehlen, auf jeden Fall sich bei dem Betriebsärztin zu melden und das zu zeigen. Sie können, wie wir besprochen haben, auch bei Verdacht das melden oder auch sofort an dem Arbeitsplatz das anschauen und eventuell den Hautschutz anpassen. Mhm. Wenn das nicht funktioniert, dann würde ich die Hilfe bei dem Hautarzt suchen. Wenn der Zeit zu dem nächsten Termin 6 Monate beträgt, das ist natürlich sehr frustrierend, würde ich in der Zwischenzeit auch mich selber melden. Also man kann, wenn man Verdacht hat, dass eine Berufskrankheit bei jemandem entsteht, dass die Haut jetzt angegriffen ist, sich direkt bei der Berufsgenossenschaft melden und sagen, ich habe dieses Problem, und dann sollen die auch Hilfeleistung geben. Vielleicht auch schneller einen Termin bei dem Hautarzt finden, aber auch können sie schon präventiv agieren und irgendwelche Hautschutzseminare anbieten und so weiter.
Ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, den, glaube ich, niemand so richtig bewusst ist, ne? Dass ich auch schon sagen kann, wenn ich noch nicht das medizinische Ergebnis habe, aber ich sehe Veränderungen an der Haut, dass ich mich dann schon bei der BG melden kann, das ist auch mal ein wichtiger Punkt.
Genau, genau. Also das ist Eigenverantwortung eigentlich. Diese alte Vorurteile, was ich immer höre, also diese Rötung hier, diese Schuppen, das gehört zu meinem Beruf. Ja. Das war immer so.
Ja. Ja.
Nein.
Und ja, man kennt keinen Schmerz.
Also, ja. Genau. Das ist das Letzte, was man machen sollte. Wir haben Therapiemöglichkeiten, und im schlimmsten Fall, wenn sie so eine Entzündung auf der Haut sich entwickelt, muss man sogar den Job verlieren, also damit aufhören. Und das ist, was wir auf jeden Fall verhindern wollen.
Ja.
Es gibt gute Präventionsmaßnahmen und Möglichkeiten, und diese sollen wir angehen, bevor irgendwelche Erkrankungen entstehen. Wir möchten gesund arbeiten.
Das war ein richtig schönes Schlusswort, oder, Michael?
Danke.
Ja, ich danke dir, dass du hier warst. Das war ein sehr tolles Gespräch. Hier bei uns im Podcast-Studio ist auch seltenheitswert. Deswegen schön, dass du da bist.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Also zum ersten Mal in solchem Studio.
Ja. Ja, und ich glaube, für jeden Hörer war jetzt viel dabei, viele neue Informationen, glaube ich. Und gerade, wie gesagt, auch das Thema präventiv schon aktiv werden zu können, glaube ich, ist für viele neu, von meinem Bauchgefühl her. Und deswegen danke ich dir herzlich, dass du hier warst, und für die Informationen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.